Ja, wir machen Fortsetzung mit unserem Thema Identität und kommen zu Teil 3, seelsorgerliche und praktische Auswirkungen unserer Identität in Christus. Noch einmal eine ganz kurze Wiederholung. Wir haben auch heute Morgen wieder Einzelne dabei, die neu zu uns gestoßen sind. Die Mama vom Edi zum Beispiel, ja. Und noch einzelne andere, ein Ehemann, eine Schwester. Identität ist die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Und zwar die richtige Antwort, nicht eine gewünschte, eine ja, hingebogene, sondern die wirkliche, wahrheitsgemäße Antwort auf die Frage, wer bin ich? Und wir haben festgestellt bei den vorangegangenen Vorträgen, es gibt nur zwei Gruppen von Menschen. Die einen sind in Adam, so sind wir alle geboren worden, und die anderen sind in Christus. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. In Christus sein, das gilt für jeden echten Christen, das bedeutet, ich bin gerecht gemacht vor Gott, für gerecht erklärt worden. Heidelberger Katechismus, Frage 60, nicht vergessen. Auswendig lernen am besten, ja. Ich bin angenommen. Da muss ich euch noch etwas nachtragen. Wir hatten einen Hausbibelkreis bei uns in Mannheim. Wir haben 10 Jahre lang in Mannheim gewohnt und dort dem Herrn gedient, in einer Gemeindeaufbauarbeit. Wir hatten einen Hausbibelkreis, da kamen eine ganze Reihe Interessierte, noch nicht gläubige Menschen. Auch einige Katholiken, unter anderem eine Uschi. Und Uschi war schon 4 Jahre in diesem Bibelkreis, hatte schon viel gehört und viel verstanden. Sie konnte sogar schon einem anderen Menschen erklären, wie man sich bekehrt, aber hatte es selbst noch nicht getan. Ja, so ist das manchmal. Und dann kam Werner Gitt zu uns nach Mannheim. Ihr wisst ja, wie gefragt der Mann ist, wie schwer man den kriegt. Und dann hat er uns einen ganz komischen Termin gegeben, im Dezember 1999, mitten im Dezember. Wir dachten so kurz vor Weihnachten, wer kommt da in die Vorträge? Dachten wir so, aber könnt ihr euch erinnern, 99, das war kurz vor der Millenniumswende, wie die Leute in Hysterie waren, dass die Atomkraftwerke in die Luft fliegen könnten, wegen der Zeit- und Computerumstellungen, ja, und die Leute kamen. Die Stadthalle in Mannheim war überfüllt. Werner Gitt hält 3 Vorträge und es haben sich ca. 50 Menschen bekehrt. Darunter allein 5 aus unserem Hausbibelkreis. Wir haben jahrelang die Knochenarbeit gemacht, uns um diese Leute gemüht. Dann kommen die Evangelisten, halten 3 Vorträge und ernten sie ab. Ja? Diese Spitzbuben von Evangelisten, so machen die das. Ich weiß doch, was ich sage. Ich bin doch selber einer, ja? Und manchmal mache ich das so, weil der eine sät, der andere darf ernten. So hat das Gott gemacht. Also Werner Gitt wurde von Gott gebraucht und 5 Menschen kamen zum Glauben, darunter ein Arzt-Ehepaar. Und auch Uschi kam zum Glauben. Sonntags. Wir haben uns vor Freude umarmt und wir hatten alle Freudentränen in den Augen, ja? Wenn man sowas miterlebt. Mittwoch drauf. Nach dem Sonntag, wieder Hausbibelkreis bei uns, Gebetsgemeinschaft und zum ersten Mal betet Uschi. Ich habe sie noch nie laut beten gehört gehabt bis dahin, hat sich nie beteiligt. Und Uschi betet und ihr Gebet kann ich euch wortwörtlich wiedergeben. Sie betete, Herr Jesus, ich danke, dass bei dir gilt. Angenommen heißt angenommen. Amen. Das war ihr ganzes Gebet. Und mein Herz hat gejubelt. Ich habe gemerkt, Uschi hat es begriffen, ja. Angenommen heißt angenommen. Das muss man erst mal verstanden haben. Er hat mich nicht hinausgestoßen. Er hat mich angenommen. Und hat mir meine Schuld vergeben. Ich bin gerecht erklärt worden. Ich bin wirklich angenommen bei Gott. Ich bin vollkommen gemacht, haben wir gestern Abend gehört. Perfekte Identität, da fehlt nichts, das kann man nicht verbessern. Ich bin in Christus vollkommen gemacht mit einem Opfer, sagt der Hebräerbrief. Und ich bin passend für den Himmel, haben wir gestern Abend gehört. Wenn ich sterben müsste, auch plötzlich Ich bin beim Herrn. Auch wenn ich in meiner Heiligung, in meinem praktischen Leben noch längst nicht vollkommen war. Wenn das noch weit hinterherhinkt. Aber ich bin in Christus. Ich passe in den Himmel. Ich werde da nicht zurückgewiesen. Ich muss nicht ins Fegefeuer. Ich passe in den Himmel, weil Christus mich passend gemacht hat. Und ich bin unantastbar und unanklagbar für alle Ewigkeit. Das ist mein neuer Stand in Christus, meine Stellung in ihm. Nicht auf den Zustand gucken. Natürlich wollen wir, dass auch unser praktisches Leben sich verändert, dass wir in Christi Bild umgestaltet werden. Darüber werden wir gleich noch was sagen müssen. So, nun komme ich zu unserem Thema von heute Morgen, seelsorgerliche und praktische Auswirkungen unserer Identität in Christus. Erstens, ich glaube, dass Identität in Christus, dieses in ihm sein, dieses Bewusstsein, dass ich in ihm bin und er in mir, dass das eine stark schützende Wirkung hat. Das ist ein echter Schutz. Meine Identität in Christus schützt mich zum Beispiel vor Leistungsdenken. Schaut, wir leben wahrlich in einer Leistungsgesellschaft. Unsere Kinder wissen etwas davon. In der Schule. Dann kommt schon wieder der nächste PISA-Test. Dann kommt G8 und dann G7. Ja, und was weiß ich. Ja, nein, zum Glück bald wieder G9. Sogar in Bayern hat man das begriffen, ja, dass das doch nicht so ganz gut war, die Idee mit dem G8. Ich höre viel B5 aktuell. Ich bin immer auf dem Laufenden, was hier in Bayern abgeht. Ja. Wir sind ja an der Grenze zu Bayern und deswegen empfangen wir das gut. B5 aktuell, super Sender. Also, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und alle, die wir im Beruf stehen, wir wissen auch was davon, was verlangt wird. Im Beruf. Immer weniger Leute müssen immer mehr Arbeit machen, weil die Firmen an Personalkosten sparen. Das ist der Hauptkostenfaktor. Eine Maschine wird angeschafft und die amortisiert sich, das wird abgeschrieben. Das ist nicht das Problem. Personalkosten, frag mal den Robert, ja, oder auch den Christoph oder wer sonst noch hier in dieser Branche tätig ist. Manche von uns mussten sich sogar die Liebe und Annahme ihrer Eltern verdienen. Und das ist natürlich fatal. Heute Nachmittag werden wir über Kindererziehung sprechen. Das ist etwas ganz Schlimmes. Wenn Kinder in einer Familie aufwachsen müssen, wo sie eben nicht geliebt und angenommen sind, sondern sich die Liebe und Annahme ihrer Eltern immer wieder verdienen müssen durch braves Verhalten, ja, und konformes Verhalten und so weiter. Und dann sind die Eltern lieb, aber weh, sie machen einen Fehler, dann steht alles in Frage. Das ist ganz fatal. Und ich gehe einen Schritt weiter. Der Verdienstgedanke ist uns allen angeboren. Glaubt es mir. Der steckt in jedem von uns drin. Der Verdienstgedanke ist uns angeboren. Das gehört zu unserer gefallenen Natur. Und darum, weil das so ist, weil wir alle irgendwie vom Leistungsdenken berührt, beeinflusst, manche sogar richtig gepackt sind. Darum ist die Identität in Christus ein echter Schutz. Ich darf euch bitten, einen der bekanntesten Texte der Bibel aufzuschlagen. Bitte schlagt den wirklich auf. Lukas 15. Ich möchte euch etwas zeigen, was manche vielleicht von euch schon kennen, schon gehört haben, aber ich glaube, die meisten nicht. Lukas 15. In diesem so bekannten Abschnitt über den verlorenen Sohn oder besser die verlorenen Söhne, die waren beide verloren, oder noch besser, über den liebenden Vater. So müssten wir das überschreiben. Da ist etwas sehr Wichtiges. Auf den einen Aspekt will ich raus. Ihr kennt alle die Geschichte. Der jüngere Sohn hatte sein Erbe verprasst. Und dann sitzt er bei den grunzenden Schweinen, die Tasche leer, das Herz leer. Dann kommt er zur Besinnung und sagt sich, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Alle unsere Sünden gehen immer zuerst gegen Gott, aber dann auch auf der horizontalen Ebene gegen dich, Vater. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Dieser Vater hatte Tagelöhner, das waren ganz arme Kerle, den ganzen Tag schuften und dann gab es abends einen Denar oder sowas. Ja? An jedem Abend wurden sie ausbezahlt, immer nur für einen Tag. Konnte sein, am nächsten Tag wurden sie nicht angeheuert, dann hatten sie gar nichts in der Tasche. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. So, und das war nicht nur ein guter Vorsatz. Wir lesen in Vers 20, er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater. Das heißt, der Vater muss Ausschau gehalten haben, sonst hätte er ihn nicht gesehen, als er noch fern war. Er hat Ausschau gehalten, er hat ihn zurückgesehnt, er hat ihn erwartet, sehnlich erwartet. Wann wird er zurückkommen? Ich liebe ihn doch, er hat es doch bei mir so gut. Und dann sieht er ihn, wird innerlich bewegt und er lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn zärtlich. Da muss ich erst mal einfügen, wisst ihr, was viele irdische Väter gemacht hätten, wenn sie ihren Sohn gesehen hätten? Ah, da kommt ja das Früchtchen. Mein lieber Freund, wenn du das verprasste Geld wieder zusammen hast, was du mit Huren und so weiter durchgebracht hast, wenn du meinen ruinierten Ruf wiederhergestellt hast, wenn du was Ordentliches anhast, wie siehst du aus, du riechst ja nach 47,12, ja, wenn, dann kannst du mir unter die Augen treten. Das hätten viele irdische Väter in der Situation gemacht. Und wir lesen, er lief hin, wir finden in der ganzen Bibel nur ein einziges Mal Gott beschrieben als einen laufenden Gott. Hier sehen wir den laufenden Gott. The running God. Und er, wem läuft er entgegen? Den Selbstgerechten? Den Pharisäern? Den Superfrommen? Nein, einem Sünder, der Buße tut, läuft der Gott der Bibel entgegen. Das ist der Gott der Bibel, den Jesus hier beschreibt. Er lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn zärtlich. So, der Sohn hatte sich ja was vorgenommen. Der wollte ja was sagen zu seinem Vater. Und dann sagt er, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Ganz klar, habe ich verspielt. Bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und welchen Satz lässt er weg? Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Den Satz lässt er weg. Warum? Jetzt kommen die ganz Schlauen und sagen, Moment, es gibt verschiedene Handschriften, Arten, ja, Sammlungen von Handschriften. Das eine ist der Textus Receptus, das andere ist Nestle Aland und so weiter. Und in einem dieser Textsammlungen steht der Satz nicht. Hört auf damit, ja. Ich glaube, er hat diesen Satz absichtlich weggelassen. Er konnte ihn nicht mehr sagen. Er ist ihm im Hals stecken geblieben. Er war überwältigt von der Liebe und Annahme des Vaters. Es war völlig unpassend. Er konnte diesen Satz nicht sagen. Mach mich zu einem Tagelöhner. Das war schon vorbei. Das kam gar nicht mehr in Frage. Die Liebe und Annahme des Vaters hat ihn so überwältigt. Er brauchte diesen Satz nicht mehr sagen. Verstehen wir? Wilhelm Busch hat über diesen nicht gesagten Satz eine ganze Predigt gehalten. Sowas konnte nur Wilhelm Busch. Ja? Eine ganze Predigt über diesen Satz, der nicht gesagt wurde. Interessant. Diese Szene ist oft dargestellt worden in Bildern, in Linolschnitten. Da ganz einfach, ganz schlicht, das sind nur ein paar Striche, aber sehr interessant. Wisst ihr, was hier klar ist? Gott will keine christlichen Tagelöhner. Er will das nicht. Das sehen wir, wie er den verlorenen Sohn angenommen hat, wie er ihn sofort rehabilitiert hat. Er kriegt ja auch noch ein neues Kleid der Gerechtigkeit. Er kriegt einen Ring der Sohnschaft. Er kriegt Schuhe an die Füße. Er wird voll und ganz rehabilitiert. Da fehlt nichts mehr. Gott will keine christlichen Tagelöhner. Schaut, der Vater, der Sohn und auch der ältere Sohn ist nicht vergessen worden, ja? Seht ihr den da oben? Ganz interessant, die Details anzuschauen. Aber wie der Sohn da angeschlichen kommt und wie der Vater ihn annimmt. Gewaltig. glaube, es gibt keinen Text in der Bibel, durch den so viele Menschen zum Glauben gekommen sind, wie durch diese schlichte Geschichte vom verlorenen Sohn. So schlicht, aber so tief. Ja, Gott will keine christlichen Tagelöhner. Also noch einmal die Frage, was kann uns helfen, wenn Leistungsdenken uns wieder einholen will, so ganz unbemerkt wieder übermannen will, wenn wir doch wieder anfangen als Christen uns wie Tagelöhner zu verhalten, die den ganzen Tag schuften, um abends einen Denar zu kriegen. Das Bewusstsein, dass ich schon längst bei Gott angenommen bin, dass ich in Christus bin, wird mich immer wieder vom Verdienstgedanken wegbringen und auf den Boden der Gnade zurückführen. Denkt an Uschi. Angenommen heißt angenommen. Vergesst das nicht mehr. Diese drei Worte. Angenommen heißt angenommen. Das hat sie begriffen gehabt. Und das dürfen wir alle begreifen. Und das darf zum Cantus firmus unseres Lebens werden. Ein Begriff aus der Musikwissenschaft, ja, Musiktheorie. Der Cantus firmus, die tragende Stimme in einem Lied, ja, mehrstimmig und so weiter. Die tragende Stimme, das ist der Zirkelgrund, wo der Zirkel eingestochen ist. Ich bin angenommen. Ich bin in Christus. Und ich muss mir die Gunst meines Vaters nicht verdienen. Auch nicht dieses Denken, ja, heute Morgen habe ich mal richtig ausgiebig stille Zeit gemacht, Bibel gelesen und gebetet. Oh, dann fühlt man sich gut, ja. Und wenn das mal nicht so ausgiebig war oder sogar auf der Strecke geblieben ist, dann ist schon wieder ein Fragezeichen über allem. Nicht, ich lese gerne meine Bibel am Morgen, habe ich auch heute getan. Ich habe gerne Gebetszeit, aber das ist nicht entscheidend. Wir sind geliebt und angenommen. Das gilt, unabhängig von dem, wie mein Leben gerade verläuft. Zweitens, ich sagte, Identität ist ein echter Schutz, den wir in unserem praktischen Glaubensleben erfahren können. Meine Identität in Christus schützt mich auch bei Versagen. Jawohl, wir Christen kennen auch Versagen. Wir sind durch den Glauben an Jesus Christus vor Gott gerecht geworden. Aber wir sündigen leider noch. Wir können es immer noch. Ich sagte gestern Abend, wir müssen nicht. Wir sind von der Macht der Sünde errettet worden, aber noch nicht von der Gegenwart der Sünde. Sie ist noch in uns. Die Bibel sagt, die Sünde wohnt in uns, in unserem Fleisch. Und hier stehen über 80 Kilo Fleisch. Also da wohnt noch allerhand Sünde drin. Ja? Wir sündigen noch. Sie sind begnadigte Sünder, aber eben noch Sünder. Es gibt ein paar ganz Schlaue, die behaupten, dass uns das Neue Testament nie mehr Sünder nennt, uns Christen. Das stimmt nicht. Das kann ich euch schnell widerlegen. Das stimmt nicht. Wir werden gleich eine Stelle auf der Leinwand sehen. Ja? Habt noch einen Augenblick Geduld. Die macht das ganz klar. Sogar Paulus bezeichnet sich noch als Sünder. Ja, das ist sehr wichtig. Da gibt es eine bestimmte Richtung, die will uns so suggerieren, wir haben jetzt eine neue Identität in Christus und jetzt sind wir keine Sünder mehr. Ja, die sündigen schon noch, das räumen sie auch ein. Aber sie sagen, wir werden nie mehr Sünder genannt. Die haben die Bibel nicht genau genug gelesen. Ich kann euch mehrere Stellen zeigen im Neuen Testament, wo wir Gläubigen immer noch als Sünder bezeichnet werden. Und darum, glaube ich, hatte Luther an der Stelle recht. Der hatte nicht überall recht. Ja, natürlich nicht. Er war ein Kind seiner Zeit. Aber wir sollten auch nicht so mit einem Bausch und Bogen Luther verdammen. Ohne diesen Mann wären wir alle nicht hier. Wenn Gott den nicht gebraucht hätte, wären wir alle nicht hier heute. Ja, das müsst ihr wissen. Der hat Fehler gemacht. Das ist ganz klar, so wie wir auch alle Fehler machen. Er sagte, wir sind Gerechter und Sünder zugleich. Auf Lateinisch simul justus et peccator. Beides in Personalunion. Wir sind Gerechte in Christus, aber wir sind auch noch Sünder. Mit anderen Worten, wir Christen haben zwei Naturen. Das glaube ich. Wir haben zwei Naturen. Die alte und die neue Natur sind gleichzeitig in uns vorhanden. Gleichzeitig. Gerechter und Sünder. Da unterscheide ich mich von den meisten amerikanischen Autoren, die ich sehr schätze. Ich habe zu diesem Thema Identität eine Menge Bücher gelesen, fast alle aus dem Englischsprachigen, also aus dem Amerikanischen, weil es in Deutsch fast nichts gab zu diesem Thema. Das Buch von Anderson, das ich gestern Abend erwähnt habe, Neues Leben, neue Identität, ist ja auch aus dem Amerikanischen übersetzt worden. Es gab wirklich fast nichts. Und die Amerikaner neigen fast alle mehr zu dieser Sicht, wir haben nur noch eine Natur, nur noch die neue. Sie sehen das nicht so, da fehlt ihnen ein bisschen Schuss Luthertum, ja, ist nicht schlimm, ich sage das mit Augenzwinkern, ne? Ich glaube, dass wir zwei Naturen haben. Wer das nicht glaubt, der soll doch mal bitte ganz aufmerksam Römer 7 lesen und Galater 5. Wenn du das dann immer noch glaubst, dass da nicht von zwei Naturen die Rede ist, dann kann ich dir nicht mehr helfen. Aber noch schlimmer ist es, wenn Christen so weit gehen und sagen, wir haben nur noch die neue Natur und wir brauchen jetzt gar nicht mehr sündigen. Und wenn wir in der Heiligung wachsen, dann werden wir auch nicht mehr sündigen. Dann werden wir sündlos leben können. Diese Lehre nennt man Perfektionismus. Die hat es in den letzten 2000 Jahren immer wieder mal gegeben. Die flackerte immer mal wieder auf in der Kirchengeschichte. Zum Beispiel 1905 durch Jonathan Paul, die Lehre vom reinen Herzen, die ein bisschen den Boden für die Pfingstbewegung geebnet hat. Ja? Oder in unserer Zeit, lassen wir mal die Kirchengeschichte, in unserer Zeit gibt es eine Bewegung, auch in Deutschland, die nennt man die Norweger. Ich verurteile die nicht, das sind unsere Glaubensgeschwister. Ja? Ich schätze die, aber sie neigen zu dieser Lehre des Perfektionismus. Und dann gibt es noch einen Kameraden in der Schweiz, mein spezieller Freund, der heißt Ivo Sasek und der lehrt das leider auch. Auch er sagt es ganz unverblümt, dass man hier einen Zustand der Sündlosigkeit erreichen könnte, wenn man nur in der Heiligung es genau genug nehmen würde. Wisst ihr, was ich solchen lieben Geschwistern antworte, die mir das sagen? Ja, ich, so wie Jonathan Paul damals, ich habe schon 4 Wochen meinen alten Adam nicht mehr gesehen, hat er gesagt, auf einer großen Konferenz. Dann stand aber einer auf und sagte, du hast ihn nicht gesehen, aber wir haben ihn noch gesehen. Ja, das war 100 Punkte. So schlagfertig muss man sein. Aber schaut mal, wenn es je in der Kirchengeschichte eine Bewegung gab, die es ganz genau genommen hat mit der Heiligung, dann waren es die Puritaner in England, Schottland, Irland, Wales. Puritaner, ja? Puritas heißt die Reinheit. Die haben es wirklich genau genommen. Und jetzt haltet euch fest, jetzt kommt ein Zitat von einem Puritaner, William Beveridge ist sein Name, der sagte, ich kann nicht mal beten, ohne zu sündigen. Ich muss oft über meine Buße Buße tun und selbst meine Tränen müssen mit dem Blut des Erlösers gewaschen werden. Da ist nichts mehr von Sündlosigkeit. Seht ihr, der Mann hat sein eigenes Herz wirklich erkannt. Von wegen Sündlosigkeit. Ich kann nicht mal beten, ohne zu sündigen. Was geht uns manchmal im Gebet alles im Kopf herum? Oder dann wollen wir uns darstellen im Gebet. Das alles, wenn wir ehrlich sind, kennen wir. Ich muss oft über meine Buße Buße tun, weil sie viel zu oberflächlich ist. Und selbst meine Tränen müssen mit dem Blut des Erlösers gewaschen werden. Der Mann hat sein verderbtes Herz wirklich erkannt. Und jetzt möchte ich zu der Bibelstelle kommen, die ich angekündigt habe, wo wir sehen, dass Paulus sich wirklich als Sünder noch sah. Schaut mal bitte, ich kann das leider nicht nebeneinander entfalten. Wir schauen uns zuerst diese Seite an, von euch aus gesehen die linke Seite. Ja? Da nennt sich Paulus in 1. Korinther 15, Vers 9, den geringsten der Apostel. So nennt er sich. In Wirklichkeit war er der größte der Apostel. Das schreibt er ungefähr 55 nach Christus. Dann schreibt er 5-6 Jahre später, 61 nach Christus, nennt er sich den geringsten aller Heiligen. Und wieder 5, 6 Jahre später, wahrscheinlich 67 nach Christus, schreibt den ersten Timotheusbrief, da nennt er sich den größten aller Sünder. Da sagt er, unter welchem ich der Vornehmste bin, nicht wahr, bin, Gegenwart. Da nennt er sich den größten aller Sünder, Paulus. Bin, schreibt er da. Ihr seht, wie Paulus gewachsen ist in seiner Erkenntnis, in seiner Selbsterkenntnis wurde er ein immer größerer Sünder. Christen wachsen wie ein Kuhschwanz. Nach unten wächst er nämlich. Ja? Der wächst nach unten. Und das sehen wir hier bei Paulus. In seinen Augen, je länger er mit dem Herrn lebte, wurde er ein immer größerer Sünder. In seinen Augen. Das ist gesund. Aber nicht, wenn das alleine wäre, nur das, dann verzweifeln wir am Ende. Dann geben wir uns die Kugel, ja. Wenn uns Gott unser verderbtes Herz mal auf einen Schlag aufdecken würde, wir würden verzweifeln. Gleichzeitig sehen wir, wie ihm der Herr Jesus und sein vollbrachtes Werk immer größer wurde. Das sehen wir hier an den Stellen. In Apostelgeschichte 9, Vers 3 spricht er von einem Licht aus dem Himmel. Es war im Orient, am hellen Tag, aber er sah ein Licht. Könnt ihr euch vorstellen, wie hell das war? Ja? Dann in Kapitel 22 spricht er von der Herrlichkeit jenes Lichts, seine Steigerung. Und in Apostelgeschichte 26 vor König Agrippa spricht er von einem Licht, das den Glanz der Sonne übertraf. Seht ihr? Auf der einen Seite ist Paulus immer mehr gewachsen, hat immer mehr sein böses, verderbtes Herz erkannt. Die Verästelungen der Sünde, den Abgrund in seinem Herzen, die Brunnenstube des Bösen. Aber auf der anderen Seite hat er Christus und sein vollbrachtes Werk immer mehr erkannt. Ich glaube, hier sehen wir auf dieser Folie das Werk des Heiligen Geistes an jedem Gläubigen. Der Heilige Geist will uns immer mehr in diese Selbstsünden- und Verlorenheitserkenntnis hineinführen, die wir in Adam hatten, und immer mehr in das Werk, das Christus für uns getan hat und das uns gilt, in diese wunderbare Stellung, die wir in Christus sind. Das sehen wir hier beides angedeutet durch diese wenigen Bibelstellen. Und das ist gesundes Wachstum. Und jetzt komme ich zurück zu der Frage, wie schützt uns unsere Identität in Christus bei Versagen, wenn wir doch wieder gesündigt haben? Zunächst einmal zwei wichtige Wahrheiten, ihr Lieben. Ich bin in mir keinen Augenblick lang so, wie ich vor Gott sein sollte. In mir heißt ich ohne Christus, ja? In mir keinen Augenblick so. Und wenn du da sitzt und hast ganz fromme Gedanken, du bist nicht so, wie du vor Gott sein solltest, weil in dir wohnt die Sünde, du hast einen unerlösten Leib, in dem noch die Sünde wohnt. Ja, in dir bist du nicht so, wie du vor Gott sein solltest, aber in Christus jeden Augenblick so, wie du vor Gott sein solltest. In ihm, jeden Augenblick so, auch wenn du gerade versagt hast, auch wenn du gerade mit dem linken Bein aufgestanden bist, auch wenn du gerade dich schwach fühlst, du bist in Christus. Daran ändert sich nichts. In ihm vollkommen. Jeden Augenblick so, wie du vor Gott sein solltest. Schaut mal bitte auf die Leinwand. Auch wenn hier zum Glück kein Fluglärm ist, aber da kommt gerade ein Flieger rein. Ihr seid alle schon geflogen. Nehmen wir mal an, ihr fliegt zum 17. deutschen Bundesland nach Mallorca. Oder ihr fliegt nach Amerika, Atlantikflug nach Nordamerika. Und das Flugzeug steigt ja relativ schnell in eine Höhe zwischen 10 und 11.000 Meter, hat mir letzte Woche noch ein Pilot von der Lufthansa gesagt. Ja, ich dachte 10 bis 14.000, aber nur in Ausnahmefällen steigen sie so hoch. Meistens zwischen 10 und 11.000 Meter. Warum? Weil da oben der Luftwiderstand geringer ist und dann spart das Flugzeug Kerosin. Ja? Ist es am Ende billiger, da oben zu fliegen, bei Nordatlantikflügen oder überhaupt bei Langstreckenflügen. Und ihr seid jetzt mitten über dem Atlantik, es ist dunkel, alle schlafen im Flugzeug, nur noch diese Leselämpchen an. Und ihr wollt mal zur Toilette und da hat jemand sein Handgepäck blöd hingestellt und ihr stolpert und fliegt 10.000 Meter tief runter in den Atlantik. Oder nicht? ihr seid doch im Flugzeug. Wie tief fallt ihr? 1,20 Meter meinetwegen auf den Flugzeugboden. Ihr seid doch im Flugzeug. Ist das angekommen bei jedem? Man fliegt doch nicht ins Bodenlose, wenn man da oben stolpert und fällt. Man ist doch im Flugzeug. Der Flugzeugboden hält mich doch. Jetzt kommen die ganz Schlauen und sagen, ja, der hat doch da diese Luken. Die kann man doch aufmachen und da oben rausspringen. Kannst du nicht. Ist technisch unmöglich. Kannst du nicht öffnen in der Luft, diese Luken. Ja? Wenn hier Einzelne sind unter uns, die sagen, ja, ich kann diese Lehre nicht glauben, dass wir für immer in Christus sicher sind. Ich glaube, ich habe Heilsgewissheit. Ich glaube, dass ich jetzt beim Herrn bin und jetzt auch in den Himmel kommen würde. Aber ich weiß ja nicht, was noch sein wird in meinem Leben, ob ich mich nicht doch aus der Hand Christi rauswinden werde. Ich kann dir das nicht nehmen. Ich habe das selbst lange genug so geglaubt, so wie ich gerade geschildert habe. Ich habe an Verlierbarkeit des Heils geglaubt. Das war für mich ganz, ganz sonnenklar. Ich habe allen, die anders dachten, das versucht auszureden. Aber ich denke heute so nicht mehr. Das war ein 10 Jahre langer Prozess, wenn man einmal so gelehrt wird. Ich kam von der Liebenzeller Mission her. Da wurde das massiv so gelehrt. Ja, nicht denken hier einmal gerettet, immer gerettet. Bloß nicht. Das wurde bei uns verpönt, diese Lehre. Da haben wir ganz abfällig drüber geredet. Und wenn man mal so gepolt ist, das ist schwer, sowas wieder abzulegen. Hat 10 Jahre gedauert. Brauchte viel Geduld, meines Herrn. Ich glaube heute, dass Gott seine wahrhaft wiedergeborenen Kinder, habt ihr gehört, was ich gesagt habe, seine wahrhaft wiedergeborenen Kinder bewahrt zur Seligkeit und dass wir wirklich sicher sind in Christus. Niemals in uns, in ihm sicher sind. Wir sind im Flugzeug. Und das heißt, liebe Geschwister, wenn wir fallen, wenn wir straucheln, wenn wir versagen, wenn uns etwas ganz Dummes passiert, wo wir vielleicht sogar gedacht haben, nee, das werden wir doch niemals mehr tun. Ihr Lieben, wir bleiben als Christen zu jeder Sünde und Schändlichkeit fähig, bis sich der Sargdeckel über uns schließt. Glaubt es mir. Und deswegen ist mir das so wichtig. Ich bin in ihm. Er wird mich bewahren. Ich kann es nicht. Ich bin töricht. Ich bin untreu. Ich würde schnell loslassen. Aber er nicht. Er hält mich bei seiner rechten Hand. Ich bin in ihm. Und das ist ein einfaches Bild, aber das hat mir geholfen mit dem Flugzeug und ich hoffe, es hilft dir auch. Du bist im Flugzeug. Du kannst fallen, aber du fällst nur auf dem Flugzeugboden. Du fällst nicht 10.000 Meter tief. Jetzt muss ich etwas ganz Trauriges erzählen. In unserer Gemeinde, bitte ihr Lieben nicht falsch verstehen, vor allen Dingen die Mama vom Edi, bitte nicht falsch verstehen, ja. In unserer Gemeinde sind 2 ultrakonservative, in der Nähe unserer Gemeinde, ultrakonservative russlanddeutsche Gemeinden. Ich habe nichts gegen Russlanddeutsche. Ich tue die meisten Dienste, die ich tue, in russlanddeutschen Gemeinden. Ich komme in das ganze Spektrum von ganz streng bis ziemlich locker. Ich komme überall hin. Ich habe die russlanddeutschen Geschwister lieb gewonnen. Ich kriege bald einen russlanddeutschen Schwiegersohn. Ja? Nochmal nur für die Mama vom Edi, dass sie das nicht falsch versteht. Aber das sind extrem konservative Gemeinden in unserer Nähe und eine davon, ich sage es jetzt mal offen, Friedensstimme, ja, ganz streng. Und ein paar Geschwister von denen sind zu uns gekommen. Thomas Bernreuther war gestern Abend hier, der kennt sogar einige von denen, die zu uns gekommen sind, ja. Und dann haben die Ältesten dieser strengen Gemeinde, denen hat das nicht gefallen, dass Leute zu uns gekommen sind. Und die wollten mit unseren Ältesten ein Gespräch. Und dann saßen 4 Älteste zusammen, 2 von uns und 2 von denen. Und dann haben unsere Ältesten, dann kamen sie auf diese Lehre hier. Unsere Ältesten haben gesagt, wir glauben, dass Gott seine Kinder bewahrt zur Seligkeit. Und die, nein, du weißt doch gar nicht, was du machst. Du kannst dich doch aus der Hand Jesu herauswinden. Der Teufel kann dich nicht und andere können nicht. Aber du selber, du kannst da rausspringen aus dem Flugzeug. Und dann haben unsere Ältesten sie in die Enge getrieben und haben gesagt, Moment mal, wie ist das denn, wenn du eines Tages auf dem Sterbebett liegst Und dann hast du kurz vor deinem Tod noch einen blöden Gedanken, noch einen sündigen, schlechten Gedanken. Was ist dann? Im nächsten Augenblick bist du tot. Dann haben diese Brüder allen Ernstes gesagt, dann bist du verloren. Liebe Geschwister, was ist denn das für ein Gott? Was ist denn das für ein Bild von Gott, was die Geschwister haben? Stellt euch mal vor, da hast du jahrzehntelang mit dem Herrn gelebt, ihn geliebt, ihm gedient, mit ihm durch dick und dünn gegangen und dann machst du einen Fehler auf dem Sterbebett und fliegst du 10.000 Meter tief in den Atlantik. Was ist denn das für ein Gott? Soll ich euch sagen, was es für ein Gott ist? Das ist der Gott von Ingmar Bergman, dem schwedischen Filmregisseur, Pfarrerssohn. Der hat einen Film gedreht, Titel 491. Warum heißt der Film so? Da muss doch schon klingeln. Warum heißt der 491? Petrus fragt, wie oft muss ich vergeben? Ist genug siebenmal? Nein, siebenmal 70 Mal, sagt unser Herr. Wie viel gibt das? 490. Und in dem Film stellt Ingmar Bergman Gott, den Gott der Bibel, so dar. Aha, 488, 489, 490. Jetzt habe ich ihn. Er hat auf dem Sterbebett noch einen blöden Gedanken gehabt. Jetzt habe ich ihn. Weg ist er. Versteht ihr? Das ist doch absurd. So kann man doch nicht über Gott denken und an diesen Gott glauben. Was ist das? Da steht über deine Errettung immer ein Fragezeichen. Du hast nicht ewiges Leben. Du hast nur ewiges Leben auf Bewährung. Wenn du nicht auf dem Sterbebett noch einen dummen Gedanken hast. Sonst kriegst du das ewige Leben nicht. Versteht ihr? Das geht doch nicht. Da steht über allem ein großes Fragezeichen. Keine Heilsgewissheit letztlich, schon gar nicht Sicherheit, auch keine Heilsfreude. Immer Angst, was wird dieser Gott am Ende noch machen? Ja? Das kann nicht sein, liebe Geschwister. Ich habe jetzt nicht die Zeit, die ganzen Bibelstellen zu lesen, die dagegen sprechen. Ja? Ich weiß, es gibt einige, die werden so gedeutet, als sei unser Heil da abhängig von bestimmten Dingen. Nein, ist es nicht. Es ist allein von Christus abhängig. Er hat das Heil vollbracht. Ich bin in ihm. Ich bin nicht mehr in Adam. Und ich wechsle auch nicht dauernd hin und her zwischen Adam und Christus. Ich bin in Christus und ich bleibe es. Gott hat sich dafür verbürgt. Noch ein Satz. Sollte hier jemand sein, der immer noch unsicher ist, ob er nicht am Ende doch aus dem Flugzeug fällt. Stell dir vor, eines Tages steht der Herr Jesus vor Gott, dem Vater. Eines Tages. Und der Vater sagt, Sohn, hast du alle bewahrt, die ich dir gegeben habe? Und der Sohn sagt, Vater, beinahe alle, beinahe. Aber da war der Wilfried. Das war ein durchtriebener Kerl. Der hat es fertiggebracht. Der hat sich aus meiner Hand rausgerungen und auf einmal war er weg. Beinahe hätte ich sie alle bewahrt. Könnt ihr euch das vorstellen, dass der Sohn das sagen wird? Ja? Oder dass er sagen wird, ja, der Leib ist nicht vollständig. Ein paar Glieder haben sie mir abgeschnitten, haben sie mir amputiert von meinem Leib, ja? Wird er das sagen? Nein, das wird er nicht sagen. Und du wirst auch nicht abgeschnitten. Und du wirst nicht aus dem Flugzeug fallen. Du kannst fallen. Du kannst dir bös das Knie aufschürfen, wenn du im Flugzeug auf dem Boden knallst, ja? Oder kannst dir sogar den Arm verstauchen oder was. Aber du stürzt nicht ins Bodenlose. Das geht nicht. Meine Identität in Christus schützt mich. Ich bin Sünder und Gerechter zugleich. Ich bin ein Sünder und sündige leider noch. Das ist meine gelegentliche Aktivität. Leider. Das kann mir heute wieder passieren. Das kann jetzt passieren, während des Vortrags. Ich bin ein von Gott gerecht gesprochener Heiliger. Das ist meine konstante Identität. Das eine ist gelegentliche Aktivität. Das andere konstante Identität. Und verändert sich nicht. Auch wenn ich gerade sündige. Als unsere Kinder klein waren, und sie haben mir nicht gehorcht, haben irgendetwas nicht getan. Mussten sie dann anschließend kommen und sagen, Papa, Vati, darf ich wieder dein Kind sein? Brauchten sie nicht. Haben sie kein einziges Mal gemacht. Auf die Idee sind sie nicht gekommen, so zu fragen. Warum? Sie waren vorher meine Kinder. Sie waren meine Kinder, als sie ungehorsam waren. Und sie blieben meine Kinder. Und hinterher waren sie auch wieder, als alles in Ordnung war. Ja? Immer noch. Konstante Identität. Verführt diese Sicht nicht zu einem fröhlichen Weitersündigen, fragen manche. Ja, dass wenn die Brüder von der russlanddeutschen Gemeinde hier wären, aus Bad Hersfeld, die würden jetzt sagen, Moment mal, wenn ihr so eine Lehre habt, das gibt doch nichts, ja, mit der Heiligung der Christen. Die werden doch dann großzügig mit ihrer Nachfolge und werden alles Mögliche sich erlauben. Wenn da nicht die Peitsche geschwungen wird und immer wieder ermahnt wird, dann kann das nicht funktionieren. Ihr Lieben, ein Bild aus dem Buch Das Leben ist zu kurz, um die Hauptsache zu verpassen, von Bob George. Finde ich großartig. Der König eines Landes erlässt eine Generalamnestie für alle Prostituierten. Ja, sie sind nicht mehr unter Strafe. Sie dürfen alle frei ausgehen. Wäre das eine gute Nachricht für dich, wenn du eine Prostituierte wärst in diesem Land? Entschuldigt jetzt mal dieses Bild. Ja, ihr werdet gleich sehen. Es hat seine Berechtigung. Wäre das eine gute Nachricht? Oh ja. Dein Strafregister wäre gelöscht. Du bräuchtest keine Angst mehr haben vor der Polizei, vor Verurteilungen. Generalamnestie. Alle Prostituierten sind rehabilitiert. Hättest du jetzt einen Ansporn, deinen Lebensstil zu ändern? Überhaupt nicht. Du könntest sogar noch fröhlicher weitermachen und sagen, ja, jetzt ist das nicht mehr unter Strafe. Jetzt kann ich das noch offener praktizieren, ja, noch häufiger. Das wäre kein Ansporn, das Leben zu ändern. Aber was würde passieren, wenn sich der König dieses Landes in eine dieser Prostituierten verlieben würde, dieser ehemaligen, ja, würde sich in sie verlieben und würde sie heiraten wollen, würde ihr einen Heiratsantrag machen? Wäre das ein Ansporn, den Lebensstil zu verändern? Oh ja, sie wäre ja jetzt die neue Königin, oder nicht? Glaubt ihr, sie würde noch ihrem alten Gewerbe nachgehen? Sie ist ja jetzt die neue Königin. Ihr Lieben, wir sind in Christus. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind keine Raupen mehr. Wir sind Schmetterlinge, haben wir gestern gesehen. Unsere neue Identität wird zum Ansporn von innen heraus, zum Ansporn unserer Heiligung. Unsere neue Identität, das Bewusstsein, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin Braut, ich gehöre zur Braut Christi. Da seht ihr, dass dieses Bild nicht schief liegt. Ja? Ich gehöre zur Braut Jesu Christi. Er hat um mich geworben. Und er ist mein Bräutigam. Und sollte das nicht anspornen, den Lebensstil zu ändern und nicht mehr im Alten, im Bösen, im Sündigen zu verharren? Wenn das nicht anspornt, wird es die Peitsche auch nicht machen. Die Peitsche wird zu Gesetzlichkeit führen. Wir werden die Dinge verstecken. Wir werden sie heimlich tun. Aber sie hat nicht die Kraft, uns zu ändern, die Peitsche. Hat sie nicht. In der Kindererziehung nicht und auch nicht im geistlichen Leben. Drittens. Meine Identität in Christus schützt mich auch bei Verlust. Sie schützt mich vor Leistungsdenken, sie schützt mich bei Versagen, sie schützt mich auch bei Verlust. Unsere christliche Existenz kennt auch Schwierigkeiten, Leiden und Verlust. Das wissen wir alle. Das ist so. Manche Jünger Jesu verlieren Geld, andere ihre Gesundheit, wieder andere geliebte Angehörige und manche sogar Freiheit oder Leben. Im März 2012 besuchte ich in der Schweiz eine Witwe. Ich hatte bei ihr und ihrem Mann mehrmals gewohnt, wenn ich zu Diensten dort war in der Gemeinde. Sie hatten ein großes Haus, Platz, Kinder waren schon ausgezogen, hatte ich da mehrmals gewohnt und nun war ihr Mann gestorben, sie war Witwe. Ich besuchte sie zum ersten Mal. Da sagte sie wortwörtlich, Wilfried, ich habe ganz für meine Familie gelebt. Meine Kinder sind aus dem Haus gegangen. Verheiratet, nicht mehr da. Mein Mann wurde mir jetzt genommen. Für wen soll ich jetzt noch leben? Waren ihre Worte. Gemeindeglied, gläubige Frau. Nicht vorschnell urteilen. Aber merken wir das Identitätsproblem? Wenn man für Menschen lebt, auch unter christlichem Deckmantel, wenn man zuerst für Menschen lebt, nicht für den Herrn, sondern ja, auch, ja, aber man lebt in erster Linie für Menschen. Da ist mir etwas ganz Wichtiges aufgegangen anhand von Matthäus 22, 36 bis 39. Ihr Lieben, die Schrift ist so tief. Die Schrift hat so eine Weisheit. Und das sehen wir hier auch jetzt bei dieser ganz schlichten Bibelstelle. Nämlich, der Gesetzesgelehrte kommt und sagt, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die größten Gebote. Gott lieben. Wir glauben an einen Gott, den man lieben kann. Es gibt eine große Weltreligion. Und ihr werdet gleich selber merken, welche. In der kann man den Gott, der dort angebetet wird, nicht lieben. Es ist die Religion ohne Liebe. Vor diesem Gott kann man sich nur niederwerfen. Islam heißt Ergebung. Ja, vor dem kann man sich nur niederwerfen und sich ihm ergeben. Nirgendwo im Koran steht, dass man Allah lieben soll. Geht nicht. Allah ist ein grausamer Wüstendämon. Ja, kann man nicht lieben. Und wir glauben an einen Gott, den man lieben kann, weil er uns zuerst geliebt hat. Und darum sagt der Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Wisst ihr, was mir hier aufgegangen ist? Da ist doch eine Reihenfolge beschrieben. Nur wer das erste Gebot befolgt, nämlich Gott über alles zu lieben, der kann auch das zweite einhalten, nämlich den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Das bedeutet, Gott muss zwischen und über allen Beziehungen stehen, die wir kennen. Auch zwischen uns als Ehepartner muss Gott stehen. An erster Stelle. Zwischen unseren Kindern und uns muss Gott stehen. Zwischen den Geschwistern in der Gemeinde und uns muss Gott stehen. Gott an erster Stelle, danach den Nächsten wie dich selbst. Wenn das nämlich nicht so ist, kommt es zu sogenannten parasitären Beziehungen. Ihr wisst, was Parasiten sind, ja, in der Tierwelt. Die nutzen den Wirt, bei dem sie sich eingenistet haben, aus. Ja, und der verliert, der hat nur Nachteile und sie haben Vorteile. Die Made im Speck zum Beispiel, ja, die nutzt das aus, wenn sich eine Made in ein Nashorn, wie sagt man, Fell oder Haut einnistet. Ja, das Nashorn hat nur Nachteile davon. Also das ist parasitär. Es muss zu beiderseitigem Nutzen sein. Das nennt man dann eine Symbiose. Das ist gesund. Und darum, Gott selber muss zwischen und über allen unseren Beziehungen stehen. Wenn wir Verlust erleiden, fallen wir sonst in ein tiefes Loch. Wenn wir hier unbemerkt, wenn sich da die Akzente verschoben haben. Ich glaube, es war so bei dieser Schwester in der Schweiz, aber ich hoffe, dass das inzwischen wieder in Ordnung gekommen ist, ja, durch begleitende Seelsorge, nicht durch mich. Ich konnte ja an dem Tag nicht viel sagen, da war das alles noch viel zu frisch, der Verlust ihres Mannes, aber ich hoffe, das ist inzwischen wieder in Ordnung. Könnt ihr mal für 2 Minuten etwas Kritisches ertragen? Ich bin ja ganz zahm an diesem Wochenende und sage kaum etwas Provokatives. Ja, ich will euch ja auch nicht ärgern und nicht auf die Füße treten. Aber auf der anderen Seite bin ich auch nicht everybody's darling. Ich bin nicht gekommen, um euch den Bauch zu pinseln. Ich möchte euch schon gerne auch mal gegen den Strich bürsten. Das ist nämlich wichtig. Da geht der Rost dabei ab, wenn man gegen den Strich bürstet. Warum ist Jesu Aussage, den Nächsten lieben wie dich selbst, kein Befehl zur Selbstliebe? Es gibt Christen, die glauben, dass man sich selbst lieben muss. Nur wenn man sich selbst liebt, kann man den Nächsten lieben. Und indem man den Nächsten liebt, liebt man Gott. Ohne zu wissen, folgen sie dabei Walter Trobisch, der das übernommen hat von einem amerikanischen Psychologen namens Erich Fromm. Der hieß aber nur so, der war gar nicht fromm. Und Trobisch hat das übernommen und ins christliche Gewand gegossen und hat ein Büchlein geschrieben, Liebe dich selbst. Das Buch hat 180.000 Exemplare Auflage. 180.000, unfassbar. Die Bücher, die da sind, die kriegen die meisten 3.000, dann ist Ende der Fahnenstange. Ja? 180.000. Und dieses Buch, ich habe das studiert, Das ist eine Katastrophe, dieses Buch. Das ist biblisch nicht haltbar. Aber das hat dazu geführt, dass heute vor großen Versammlungen gepredigt werden kann. Da steht keiner auf und protestiert. Das haben die meisten Christen haben das geschluckt, entschuldigt den Ausdruck. Ja? Schaut mal, ich gebe euch 4 Argumente. Es ist grammatikalisch unmöglich. Hier steht kein Befehl. Hier ist kein Imperativ, sondern ein Vergleich. Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist nur ein Vergleich. Wie dich selbst, so wie wir uns von Natur aus selbst lieben. Wir geben uns zu essen, zu trinken, stehen jeden Tag eine Stunde vorm Spiegel und so weiter. Ja, so wie wir uns von Natur aus selbst lieben, so sollen wir auch den Nächsten lieben. Das ist nur ein Vergleich. Da steht kein Befehl, Imperativ in der Grammatik. Es ist sprachlich unmöglich. Hier steht im griechischen Text Agape. Das ist ja die bekanntermaßen selbstlose, aufopfernde Liebe, die nicht auf sich selbst bezogen ist. Man kann doch nicht mit selbstloser Liebe sich selbst lieben. Wie soll das denn gehen? Das ist ja ein Widerspruch in sich selbst. Ja? Sprachlich unmöglich. Aber was noch wichtiger ist, es ist theologisch unmöglich. Die Bibel nennt Selbstliebe Sünde. In 2. Timotheus 3, Vers 2. Da werden die ungläubigen Endzeitmenschen beschrieben und die werden sich selbst liebend sein. Philautoi, sich selbst liebend. Und wer immer noch nicht überzeugt ist, jetzt kommt das einleuchtendste Argument. Es ist numerisch unmöglich. Der Herr Jesus sagt, an diesen 2 Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Er hat nicht gesagt, an diesen 3 Geboten, ja? Und ich glaube schon, dass er so bis 3 zählen konnte, unser Herr, ja? Er sagt, an diesen 2 Geboten, Gott lieben und den Nächsten lieben. Von einem 3. Gebot der Selbstliebe hat er nicht gesprochen, liebe Geschwister. Jetzt habe ich einige verwirrt, jetzt sehe ich die Fragezeichen in den Hirnen, ja? Ihr Lieben, schaut mal, wir sollen ein Ja haben zu dem Willen Gottes über unser Leben, dass Gott uns als Mann oder als Frau geschaffen hat, dass wir diese Gaben haben und diese Begrenzungen und nicht dieselben Gaben haben wie der und nicht wie der, dass wir eben so sind, wie wir sind. Dazu dürfen wir ein Ja finden zum Willen Gottes. Ich nenne das nicht Selbstannahme. Das ist ein hochgradig psychologisch gefüllter Begriff aus der humanistischen Psychologie. Ja? Wir sollten das nicht Selbstannahme nennen. Die ganzen Begriffe mit Selbst, Selbstannahme, Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Selbstverwirklichung, was da alles gibt, das ist doch alles nicht biblisch. In der Bibel kommt nur ein Begriff mit Selbst vor, der positiv genannt ist, und der heißt Selbstverleugnung. Das ist biblisch. Selbstverleugnung. Ja? Dass wir unser dickes Ich nach hinten setzen und den Herrn Jesus Vorrang geben. Das nennt die Bibel. Und die anderen Begriffe kommen alle aus der humanistischen Psychologie. Müsst ihr mir einfach glauben. Bitte glaubt das. Ja? Ein Ja haben zum Willen Gottes über unser Leben, aber nicht Selbstannahme und Selbstliebe. Ist kein biblisches Konzept. Denn das meint immer brutto, dass man sich so annimmt, wie man ist, mit all seinen sündigen Neigungen und Veranlagungen. Das kann nicht sein. Da müssen wir ein radikales Nein sagen. Ein Ja zum Willen Gottes über unser Leben, aber ein Nein zur Sünde. Und das gibt es nicht in der Psychologie. Die kennt gar keine Sünde. Die kennt nur Fehlverhalten, Abweichen von einer bestimmten Norm. So, ich habe mich schon wieder beruhigt. Ja. Exkurs ist schon beendet. Ich habe das hinten in mein Buch reingehängt als kleinen Anhang, dieses Thema Selbstliebe, wer das genauer nachlesen will. Ich sagte, unsere Identität in Christus schützt uns auch bei Verlust. Paulus kannte Verlust. Wir beschäftigen uns ja in besonderer Weise mit ihm bei dem Thema Identität. Er verlor seine alten Freunde, die Gunst bei seinen Volksgenossen. Er ist ja hoch zu Ross nach Damaskus eingeritten und ganz demütigend mit einem Korb von der Mauer runtergelassen wieder aus Damaskus raus, ja. Als Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet. So ungefähr ist das gegangen bei ihm mit Damaskus. Ja? Seine körperliche Unversehrtheit hat er verloren. Er wurde in den Block gespannt in Philippi, den Rücken blutig geschlagen. Er hat seine Freiheit verloren. Er war in zig Gefängnissen, finden wir ihn im Neuen Testament. Er kannte Verlust. Jetzt schaut, diesen Kreis kennt ihr schon. Wenn ich das nochmal zeigen darf. Da ist ein Christ, Ihr seht es, er hatte eine Identität in Christus. Ein Jünger Jesu, ein echter Gläubiger. Er hat einen Arbeitsplatz, Gott sei Dank, für jeden, der einen Arbeitsplatz hat. Er hat geliebte Menschen, die zu ihm stehen, Freunde, Verwandte, Geschwister in der Gemeinde. Er hat einen Ruf, vielleicht sogar einen guten Ruf, eine gute Reputation in der Umgebung, wo er lebt, in der Stadt, in dem Dorf. Und vielleicht hat er auch relative Gesundheit. Also wer hier über 20 ist, das dürften die meisten sein, und immer noch meint, er sei kerngesund, der war nur bei einem Arzt, der ihn nicht gründlich genug untersucht hat. Ja. Gut, aber so, das ist jetzt dein Leben. Nimm mir mal an. Nimm mir mal an. Einen Arbeitsplatz kann man verlieren. Da kommt irgend so eine große Firma, kauft deinen ganzen Konzern auf mit 600 Arbeitsplätzen und lässt ihn nach ein paar Jahren ausbluten, um einen lästigen Konkurrenten aus der Welt zu schaffen. Das machen manche Firmen, auch deutsche Firmen im Ausland. Die machen das genauso. Ja, das geht so zu in dieser Welt. Oder aus irgendwelchen anderen Gründen verlierst du deinen Arbeitsplatz. Das ist bitter. Auch Christen werden manchmal gekündigt. Ja. Deinen Ruf, den kannst du schneller verlieren, als dir lieb ist. Ich will euch nicht schockieren, aber einige von euch kennen das schon. Ihr wisst, was mir vor 2 Jahren widerfahren ist. Ja? Da kam die Bescherung schon 2 Tage vor Weihnachten in Gestalt dieser Bild-Zeitungsausgabe vom 23.12.2011. Da hat die Bild-Zeitung kostenlose Werbung für mein Ehebuch gemacht. Die größte Tageszeitung Europas, 11 Millionen Auflage, kostenlose Werbung für mein Ehebuch. Nicht schlecht, oder? Ja, ihr seht, ich schmunzel heute. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das habe ich erst 8 Monate später erfahren. Die Bild-Zeitung hat angerufen. Die war hinter mir her. Die hat mir E-Mails geschickt. Ich sollte die zurückrufen und so weiter. Habe ich aber nicht gemacht. Und ich dachte, ich hätte das verhindert. Die haben es doch gebracht, nur weil ich keine Bild-Zeitung lese, habe ich es nicht gesehen. Ich fahre mit einem Bruder durch Hannover, dann sagt er zu mir, ja, wir haben auch für dich gebetet, als wir das in der Bild-Zeitung gelesen haben. Ich sage zu ihm, wo hast du das gelesen? Ja, weißt du das nicht? Nee, ich habe das aufgehoben, ich habe das daheim. Ja, ihr seht es, das ist der Beweis. Ja. Und da hat mich diese Grüne angezeigt, aber sie hat sich inzwischen bei mir entschuldigt. Nein, sie hat ihr Bedauern ausgedrückt. Sie hat eine Straftat gegen mich begangen. Das darf man nicht. Man darf niemand vergeblich anzeigen. Dann begehst du eine Straftat. Ja? Darfst niemand zu Unrecht anzeigen. Hat sie aber gemacht. Hat sie ihr Bedauern ausgedrückt. So viel zum Thema Kindererziehung für heute Nachmittag. Ja? Ihr seht, ich bin da mit allen Wassern gewaschen. Ich weiß genau, was man sagen darf und was nicht. Wir unterhalten uns dann weiter. Das war jetzt das Thema Ruf. Wisst ihr, dass das auf Zehntausenden von Internetseiten stand und immer noch steht? Das kriegst du nicht mehr weg. Und was da los war an dem Tag, fragt mal meine Mitarbeiterin, das Telefon hat geklingelt an einem Stück, ein sogenannter Shitstorm nennt man das heute, ja? Das ging los. Anrufe, Faxe, E-Mails, Facebook-Einträge von allen Seiten. Nur weil irgend so ein wild gewordener Journalist, nicht von der Bild-Zeitung, vom Norddeutschen Rundfunk, ja, weil der da was losgetreten hatte, weil der so eine Sau durchs Dorf getrieben hatte, alle sind da sofort drauf abgefahren. Als hätten sie in der Schule nicht gelernt, dass man Medien mal ein bisschen kritisch auch begegnen sollte und nicht gleich alles 1:1 übernehmen. Aber das vergisst man dann, wenn das so aufgeputscht wird und mit Bildern so dargestellt wird, wie das diese Medien gemacht haben. Ich bin schon wieder still davon. Unser Ruf kann ruiniert werden, geliebte Menschen kann man verlieren, denkt an diese Schwester in der Schweiz, Gesundheit kann eingeschränkt werden oder man kann sie ganz verlieren. Und was hilft uns bei Verlust? Unsere Identität in Christus. Als Paul Gerhard nach dem 30-jährigen Krieg 3 Kinder verloren hat, 3 Kinder an der Pest, einer blieb ihm, ein Sohn, 3 hat er verloren. Da wird ihm das Lied geschenkt, in diesem Verlust, in diesem Leid. Warum sollt ich mich denn grämen? Hab ich doch Christum noch. Wer wird mir den nehmen? Wer wird mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? Merkt ihr? Identität in Christus ist ein echter Schutz. Und ich glaube, wenn es knüppeldick kommt, wenn wir alles verlieren, wenn Verfolgung kommt, wenn noch schlimmere Dinge kommen, Identität in Christus. Wir haben gerade eine Zeitschrift über Christenverfolgung herausgegeben in der letzten Woche. Lest mal diese Artikel, was manche unserer Geschwister erleben. Jetzt, während wir hier in aller Freiheit sitzen. Ja, und sie haben immer noch den Herrn, ihre Identität in Christus. Das ist kein schwacher Trost, das ist Volltrost. Christen werden nie aufs Jenseits vertröstet, die werden immer aus dem Jenseits getröstet. In dem Wissen, dort ist mein Heiland und da gehe ich hin, dahin bin ich unterwegs. Und wenn es ganz schlimm kommt hier auf der Erde, dann gehe ich heim zu ihm. Dann lasse ich das alles zurück. Das ist unsere Identität in Christus. Wir haben es gleich gepackt. Könnt ihr noch 10 Minuten durchhalten? Ja, bis 12. Okay. Meine Identität in Christus trägt mich auch in Schwachheit. Wir Christen kennen auch Schwachheit. Wir kennen Verlust und wir kennen auch Schwachheit. Paulus kannte Schwachheit. Er schreibt an die Korinther, nachdem er diesen Pfahl im Fleisch hatte und an dem gelitten hat und dreimal gefleht hat, dass Gott ihn wegnehmen möchte, schreibt er, dass ihm der Herr gesagt hat, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Wir wollen oft alles sein, Gottes Helden, Gottes Kämpfer. Aber wer möchte gerne ein Schwächling Jesu Christi sein? Niemand. Aber wir sind schwach, auch wir Männer. Wir geben das nicht gerne zu, aber wir sind schwach. Darf ich mal etwas zeigen? Wir sind so zerbrechlich wie dieser kleine dürre Ast. So zerbrechlich. Und die Lasten unseres Lebens, der Stress und die Probleme am Arbeitsplatz und finanzielle Nöte und gesundheitliche und manchmal noch zwischenmenschliche, ja, die haben ihre Auswirkungen und ihr seht, wie die diesen dürren Ast belasten. Und wenn ich noch ein bisschen weiter biege, dann wird es gleich knacken, ja, dann werden wir es hören, wie er dem nicht standhalten kann, er wird knacken. Er ist jetzt angeknackst. Er ist immer noch, er hängt noch zusammen, aber er ist angeknackst, ja. Und so fühlen sich manche von uns, die durch schwere Erlebnisse gegangen sind, durch Verlust, durch Krankheit, durch Verleumdung, durch Mobbing, ach was weiß ich, durch Burnout und was es alles gibt. Manche von uns fühlen sich so. Hier sind einige, die fühlen sich noch so, ja. Aber ich will dir keine Angst machen. Da kommt ein Zeckenstich und schon bist du so. Ein Zeckenstich oder irgendetwas anderes. Und dann sind wir so. Wir sind schwach. Wie schützt uns unsere Identität in Christus in unserer Schwachheit? Da ist ein Metallrohr aus der Firma Wolf Metallbau. Nein, aber ein Metallrohr. Und ihr ahnt schon, was ich jetzt mache. Der Ast ist immer noch zerbrechlich. Aber jetzt darf mal der stärkste Mann hier im Raum nach vorne kommen. Lieber nicht, ja? Lieber nicht. Du blamierst dich nur. Bleib sitzen. Das wird jetzt niemand zerbrechen. Ja? Der Ast ist immer noch zerbrechlich. Schaut, und das ist meine Identität in Christus. Das Leben ist hart und das bringt Unbilden mit sich und Stürme und Anfechtung und alles Mögliche und vielleicht sogar eines Tages Verfolgung. Und ich bin schwach. Ich darf auch schwach sein. Ich darf schwach sein. Mein Herr ist aber nicht schwach. Der ist stark. Der ist der Sieger von Golgatha und vom Auferstehungsmorgen. Er war schwach, freiwillig, am Kreuz, aber das ist vorbei. Er wird kommen als der Held, ja, als der Löwe von Juda und als der Richter. Und deswegen, ich gehöre diesem Herrn und ich bin in seiner Hand und ich bin in ihm geborgen. Auch das ist eine ganz schlichte Illustration, aber die schlichtesten sind oft die besten. Ja. Nimm das mit. Nimm das mit für dich. Das bist du, aber das ist dein Herr. Und du darfst schwach sein in ihm. Hauptsache, du bist in ihm. Christus schützt unsere zerbrechliche Seele. Wir haben einen echten Schutz durch die Identität in ihm. Fünfter und letzter Punkt. Ich muss noch erwähnen, dass es auch passieren kann, dass wir als Christen unsere Identität vergessen. Schlichtweg vergessen. Das kann passieren. Das ist mir schon passiert und dir wahrscheinlich auch. 2. Petrus 1. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, das noch zu lesen, aber ich glaube, ihr kennt das auch, weil ihr fleißige Bibelleser seid. In 2. Petrus hat Petrus zuerst geschrieben, dass uns alles, was zum gottseligen Wandel in dieser Welt dient, geschenkt ist, von Gott geschenkt wurde und dass wir Anteil haben an seiner göttlichen Natur, hat er in Vers 3 geschrieben, hier in 2. Petrus 1. Aber dann sagt er in Vers 8 und 9, wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind, also wenn ihr Christen seid und euer Glaube hat sich schon im gewissen Sinn bewährt, in Tugenden und so weiter, hat er da ausgeführt, wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so stellen sie euch nicht träge noch fruchtleer hin in Bezug auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Denn bei welchem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Er hat seine Identität vergessen. Er hat vergessen, dass er ein Schmetterling ist. Er krabbelt wieder rum wie eine Raupe im Dreck. Er hat seine Identität vergessen. Hier sind zwei Modelle beschrieben. Und im Zusammenhang redet Petrus von Noah und von Lot. Lot war der Fruchtleere, der seine Identität vergessen hatte, der immer näher an Sodom zog und am Schluss im Tor, im Stadtrat von Sodom war. Abraham war der geistliche Christ, ja? Und Noah auch, der Prediger der Gerechtigkeit, die gewirkt haben. Die werden hier verglichen miteinander. Und das sehen wir, wenn wir unsere Identität in Christus vergessen, dann werden wir fruchtleer sein. Aber es steht nicht da, dass wir dann aus dem Flugzeug fallen. Das steht nicht da. Aber wir werden keine Frucht bringen. Unsere Lebensfrucht wird verbrennen wie Heu und Stroh und so weiter. Petrus wusste genau, von was er hier schrieb. Denn er selbst hatte einmal seine Identität vergessen. Und zwar, ich meine nicht die Verleugnung, da war er ja, das war ja noch vor dem Kreuz, vor Pfingsten, ja, da war er in dem Sinn noch nicht, der Geist Gottes wohnte noch nicht in ihm, sondern ich meine, als er mit den galatischen Christen gegessen hat, mit den Heidenchristen, und da hat es ihm geschmeckt, da gab es Thüringer Würstchen und so weiter, da hat er Schweinefleisch gegessen, da war kein Problem, mit den Heidenchristen zu essen, aber dann kamen einige aus Judäa, Judenchristen, und da hat der Petrus gedacht, oh, ich gehe mal austreten, ja, und weg war er. Und hat sich aus dem Staub geschlichen. Und Paulus war da anwesend. Der hat ihn öffentlich zurechtgewiesen. Paulus. Öffentlich. Und hat gesagt, du heuchelst. Und Petrus hat es ihm nicht übel genommen. Hier in diesem zweiten Brief schreibt er von dem lieben Bruder Paulus. Also auch wenn uns mal jemand zurechtweist. Das ist unangenehm im ersten Moment. Für alle von uns. Aber wir sollten diese Sicht haben. Ja, dass wenn er es zurecht macht, brauchen wir ihm das nicht nachtragen. Können wir sogar dankbar sein. Letzte Aussagen. Der Boden unter dem Kreuz ist eben, das musste Petrus da wieder neu lernen. Da gibt es nur begnadigte Sünder, spielt keine Rolle, ob aus den Heiden oder aus den Juden. Alle Identitätsmerkmale, die Menschen sonst definieren und unterscheiden, sind durch das Werk Christi aufgehoben. Gibt es nicht mehr. Auch nicht Deutsch oder Russlanddeutsch. Aufgehoben, spielt überhaupt keine Rolle, wo man geboren ist. Ja, meine Frau ist Österreich-Deutsch und andere sind Ungarn-Deutsch und spielt auch keine Rolle. Alles aufgehoben, ob man jemand nach Knoblauch riecht oder nicht, spielt keine Rolle. Sinti oder Deutsch, keine Rolle. Überhaupt keine Rolle. Amerikaner, Deutsche, alles aufgehoben. Petrus hatte seine Identität vergessen und darum war er in die Falle der Heuchelei getappt. Ich muss noch was zum Schmunzeln sagen. In unserer Gemeinde sind 3 Kulturen vertreten. Hessen, so wie ich einer bin, ja, Hessen, russlanddeutsche Geschwister und Amerikaner. Und wenn wir so einen Gemeindetag haben, dann bringen die Hessen hessische Spezialitäten, alle Borscht und so weiter. Dann kommen die Russlanddeutschen mit Borscht und Pilimenje und so weiter. Und die Amerikaner, die bringen Popcorn. Passt doch gut zusammen, oder? Alle tragen bei und so gibt das ein Ganzes. So, ich muss schon schließen. Fazit. Wir wollen im Bewusstsein unserer Identität in Christus leben und auf dem Boden der Gnade bleiben. Wir wollen unsere Identität nicht vergessen. Wir wollen dankbar sein dafür. Was ist das für ein kostbares Gut? Das ist doch nicht mit Gold zu bezahlen. Woran erkennt man einen Menschen, der auf dem Boden der Gnade lebt? Letzte Frage, 3 Antworten. Er ist wachsam gegen sich selbst, von wegen Sündlosigkeit, ja, lieber wie der Puritaner. Er ist wachsam gegen sein eigenes böses Herz. Er ist barmherzig gegen andere. Wenn man auf dem Boden der Gnade ist, dann urteilt man andere nicht mehr so in einem Federstrich weg. Ja? Auch den Dienst anderer Brüder, die vielleicht ein bisschen was anders machen, aber weil sie diese Lehre nicht haben oder diese vertreten, sind sie erledigt. Das macht man nicht. Das ist Sünde. So über andere Christen zu denken und zu reden. Man ist barmherzig gegen andere. Man darf seine Überzeugung haben, auch in Lehrfragen. Klar doch, die habe ich auch. Aber barmherzig gegen andere und tief abhängig von seinem Herrn. In all den 3 Punkten, die ihr da seht, möchte ich gerne wachsen. Da möchte ich gerne wachsen. Und ich hoffe, du auch. Das heißt, auf dem Boden der Gnade leben. Und das ist gut. Da ist das ersehnte Wort. Ich darf wieder zur Auflockerung, ihr dürft schon durchschnaufen, auf ein paar Bücher hinweisen. Wir haben am Anfang den Verdienstgedanken gehabt. Hier ist ein interessantes Büchlein. Das gibt es nicht in Englisch, das gibt es nur in Deutsch. Gesetz und Gesetzlichkeit. Ich habe das selbst zusammengestellt aus 4, 5 Quellen von Arnold Fruchtenbaum, natürlich mit seiner Abstimmung mit ihm, ja. Ich habe ihm gesagt, Arnold, ich würde gerne den Artikel nehmen und den und zusammenstellen. Ja, mach mal. Er hätte nicht gedacht, dass das Buch inzwischen die 4. Auflage hat, ja. Gesetz und Gesetzlichkeit. Ganz wichtige, wertvolle Ausführungen. Auch ein Kapitel Gesetzlichkeit in heutigen christlichen Gemeinden am Schluss. Ihr wisst, dass ich mit Arnold Fruchtenbaum sehr verbunden bin. Ich habe in den letzten 20 Jahren von keinem Bibellehrer mehr gelernt als von ihm. Es betrifft nur mich. Ich will ihn nicht überhöhen über andere. Ich schätze auch viele andere. Wir sollten nicht einen so zum Star machen und alle anderen sind dann am Ende nichts mehr wert. Ja, das wollen wir nicht. Aber ich habe sehr viel von ihm gelernt für mein Bibelverständnis. Und am meisten von allen seinen Büchern hat mich dieses hier vorwärts gebracht. Das Leben des Messias. Wenn ihr noch nie ein Buch von Fruchtenbaum gelesen habt, fangt bitte mit diesem an. Ja? Ich glaube, dann werdet ihr auch noch ein paar andere lesen, wenn ihr das gelesen habt. Heute ist 7. Tag der Woche. Das kam letztes Jahr raus, der Sabbat, Symbolik und Bedeutung. Ich denke, ach, so ein trockenes Thema, Sabbat, habe ich nichts mit zu tun. Ich habe das gelesen, es war wieder ein Augenöffner, wieder viele Informationen, die ich nicht kannte bis dahin. Ich habe es mit Gewinn gelesen, ein Buch über den Sabbat. Wenn das die 7. Tags-Adventisten lesen würden, ja, dann würden sie ihre Glaubensrichtung auflösen, dann wird es sie nicht mehr geben. Ja, die ist völlig unnötig, die hätte es nicht geben brauchen. Die entstand nur durch die 2200 Visionen von E.G. White, ja, Schwester White, wie sie genannt wird. Das Jenseits, auch ein kleines Büchlein, mal ein Taschenbuch von Fruchtenbaum. Was sagt die Bibel über die Zukunft von Seele und Leib? Auch sehr lehrreich. Diese beiden Bücher sind von CMV Hagedorn erschienen. Georg Hagedorn ist der deutsche Repräsentant von Ariel Ministries, dem Missionswerk von Arnold Fruchtenbaum. Dann haben wir vorhin auch gesehen, unsere Identität in Christus schützt uns bei Versagen, Heilsgewissheit, Heilssicherheit. Wirklich gerettet? Fragezeichen, die Frage nach der Heilsgewissheit. Das Buch war eine Auftragsarbeit an meinen Freund Johannes Pflaum oder wie ich ihn nennen darf, Giovanni da Zwetschko. Aber das darf nur ich, ja? Das darf nur ich. Also Johannes Pflaum. Ja, sein Vater Leonardo da Zwetschko, also Linhard Pflaum, das war mein Lehrer, der mich vor 30 Jahren sehr geprägt hat. Bei der Liebenzeller Mission war er damals der Direktor. Und dann haben wir auch zum Schluss Krankheit und Verlust und diese Dinge gesehen. Wie schützt mich meine Identität? Ein Klassiker von Spurgeon, Bruder Spurgeon, ja, wie ihn manche nennen. Oder wisst ihr, wie neulich sagte eine Schwester zu mir, ja, kennst du auch die Bücher von John MacArthur? Und ich, nee, wer ist das denn? Oh, und dann hat es erst geklingelt bei mir. Sie meinte John MacArthur, ja, John MacArthur. Ja, was es alles gibt. Also, das wollte ich sagen, dieses Büchlein ist zum Selberlesen wertvoll, aber auch bei Krankenbesuchen. Ihr seht, klein, handlich, das kann man mitnehmen an Krankenbetten, ja. Wirklich eine gute Sache, sehr schön gemacht von CLV. So, wir sind relativ pünktlich fertig, hoffe ich doch. Michaela nickt, es gibt bestimmt irgendwann wieder Mittagessen, aber hat jemand eine Frage zu gestern Abend oder zu heute Morgen zum Thema Identität, die er noch nicht loswerden konnte? Jetzt wäre nochmal Gelegenheit. Nicht, dass er sagt, er hat uns die ganze Zeit nur angepredigt und wir hatten nie mal die Gelegenheit, eine Frage zu stellen. Keine Fragen. Wilhelm Busch hat gesagt, wenn Fragen kommen, habe ich unklar gepredigt. Nein? Gut, ihr habt den Humor hoffentlich verstanden. Dann setze ich mich.